After a lot of thought, I've decided to hold this sermon in English. Only joking. Also, versuche es mit Deutsch. Ja, wo fange ich an? Also, ja. Meine Brille aufsetzen, damit ich was sehe. So. Coole Brille, ne? Das Ding gehört dazu, das ist wichtig, weil man muss damit putzen, ne? Sonst geht es kaputt. Das war nämlich ziemlich teuer. Und das brauche ich zum Mountainbike fahren. Und letzte Woche war ich auch im Wald und habe das verloren unterwegs, dachte ich. Also was machen? Alles abgesucht zu Hause, nicht gefunden. Hab gedacht, oh je, jetzt musst du nochmal hoch und nochmal gucken. Also am nächsten Tag bin ich los. Ich habe gehofft, vielleicht war es an der Sparkasse gelegen, da muss ich nicht hoch. Nee, war es nicht. Also hochgekurbelt. Ja, und ich habe gebetet. Ich habe wirklich Gott gebetet und habe gesagt, Herr, es ist zwar eine Kleinigkeit und eine Kleinigkeit für dich, aber du hast gesagt, was wir auch bitten in deinem Namen, das wirst du tun. Ja? Und da habe ich mich fest darauf verlassen. Und siehe da, es lag am Wegesrand, kurz vorm Vierritterstor, musste ich halt doch ein ziemliches Stück fahren. Aber das war für mich schon eine große Gebetserhörung. Ich habe mich also sehr gefreut, dass ich es wieder habe. Das wollte ich nur mal kurz sagen zu Anfang. Ja, sollte vielleicht auf die Uhr gucken. Es dauert nur so 2-3 Stunden, dann bin ich fertig. Ja, ich war auch am Samstag wieder Mountainbike fahren mit meinem Freund. Und wir sind nach Bensheim hoch, in den Wald Richtung Melibokus. Und auf dem Weg war so eine Hochebene. Und da lag so eine Stätte, wie so eine Kultstätte hat es ein bisschen ausgesehen. Da waren so schöne Pflastersteine, so ein bisschen wie hier, so angeordnet in einem großen Kreis, ziemlich, was waren das, 20 Meter Durchmesser oder so. Also mit zweistufig. Also nur so zwei Stufen, ganz außen rum und in der Mitte war noch so ein Pentagon oder wie das heißt. Also ja. Und wir haben da geguckt und haben gedacht, was ist denn das jetzt? Ja. Und da stand da ein Ehepaar und die haben auch geguckt und da haben wir gefragt, ja, wissen Sie, was das bedeutet hier? Ja, nicht so richtig, das scheint irgendwie was Esoterisches vielleicht oder irgendwas, ja, weil da kommt man richtig durch in die Ebene schauen, richtig, hat es richtig schön ausgesehen da, die Aussicht. Und da kamen immer mehr dazu, da waren wir dann am Schluss eine ganze Gruppe und haben alle gefragt, was das soll, ja. Und das kam ein bisschen auf das Thema Religion und da habe ich gedacht, oh ja, jetzt bist du wieder gefordert jetzt, ne. Jetzt kommen wir langsam zum Thema hin, ja? Was nicht an der Leinwand dran steht. Wir machen es altmodisch heute. Ja, und dann sind wir ins Gespräch gekommen über den Glauben mit diesem Ehepaar. Und das war wirklich ein sehr schönes Gespräch. Und ich denke, ich habe nicht gesagt, wenn er die Bibel nicht liest, dann wird er sterben. Weil ich denke, das sollte ganz natürlich kommen, ja. Und das ist auch irgendwie natürlich zustande gekommen, das Gespräch. Und ich habe einfach dann auch gesagt, ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus Christus und habe ein bisschen was sagen können, ja. Und der Mann, der hat ganz interessiert zugehört, hat auch sehr viel gesagt auch, wir haben ganz gut diskutiert. Und dann ging es um Jesus und dann ja, der war sicher eine große Persönlichkeit, aber Gottes Sohn glaubt er nicht so richtig, ja. Und mein Freund hat was sehr Gutes gesagt. Er hat gesagt, wir hatten es vom Wunder gehabt, ja, es ging um Wunder dann. Und der sagte, ja, die Speisung der 5000 zum Beispiel, das war entweder eine große Meisterleistung der Logistik oder ein Wunder. Es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Und genauso ist es eigentlich insgesamt bei Jesus. Entweder war er ein Betrüger, ja, oder es stimmt, was er gesagt hat, dass er Gottes Sohn wirklich ist. Ja, und ich denke, darum geht es. Und jetzt ist eine gute Überleitung zu unserem Thema, über den Glauben reden, aber wie? Ich habe dann auch hinterher festgestellt, ja, du hättest vielleicht auch noch viel mehr sagen können, viel Besseres sagen können. Man merkt dann hinterher, was man alles vielleicht nicht gesagt hat, was man hätte sagen können. Aber ich denke, letztendlich geht es gar nicht darum, sondern dass man einfach versucht, natürlich zu bleiben, ja, und das rüberzubringen, was halt der Geist Gottes hoffentlich in uns bewirkt. So, jetzt brauche ich die Brille, sonst kann ich gar nichts sehen. Die normale Brille. Ja, also wir haben ja diese 40 Tage fast hinter uns jetzt. Und die Grundlage eigentlich für diese 40 Tage waren die Bibelstellen. Zum Beispiel, jetzt müsst ihr halt eure Bibel in der Hand nehmen, jetzt wird gearbeitet. Ja, wir sind nicht zum Spaß hier. Also Matthäus 22, 37. Ich lese aus dem Elbefelder, ist vielleicht ein bisschen holperig, aber es ist halt meine Bibel. Wenn ihr eine andere Übersetzung habt, ist auch gut. Und es fragte einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, und versuchte ihn und sprach, Lehrer, welches ist das größte Gebot in dem Gesetz? Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Dazu lese ich noch eine sehr bekannte Stelle, Matthäus 28, 16 bis 20. Das ist also das berühmte Missionsbefehl. Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen und zu Jüngern, indem ihr diese tauft, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Diese Vers kennen wir ja. Ne? Was mir besonders da aufgefallen ist, dass es heißt, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Das ist ein großer Trost für uns. Er hat alle Macht. Und das Zweite, was ich dazu sagen wollte, ist, dass er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Jesus ist bei uns, er hilft uns. Ja, wir sollen über den Glauben reden. Warum sollten wir das tun? Erstens, weil Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2, 4. Also Gott will das. Und zweitens, aus Liebe zu unserem Nächsten. Also, wie wir gehört haben, wir sollen unseren Nächsten lieben. Wie konnten wir dann die Leute diese wunderbare Botschaft vorenthalten? Und drittens, Weil es Jesus auch will. Er hat uns diese Aufgabe gegeben, als Jünger diese wunderbare Botschaft weiterzugeben, und zwar aus Liebe zu unserem Nächsten. Wir haben gelernt in den 40 Tagen, dass wir stille Zeit halten sollen und dass wir für Menschen beten sollen. Und ich denke, das ist sehr wichtig. Voraussetzung für das Gebet aber ist natürlich, dass wir uns Zeit dafür nehmen, dass wir in die Stille gehen, dass wir unsere Verbindung zu Gott dadurch stärken können, damit wir auch Hilfe von ihm bekommen. Und zwar durch den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist geht es nicht. Wir lesen auch jetzt im Apostelgeschichte 1, Vers 8. Als Jesus sich verabschiedet hat von den Jüngern, sagte er: Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Also ist die Voraussetzung für die Befähigung der Heilige Geist. Das sollten wir uns im Klaren sein. Wir können nicht erwarten, dass wir mit anderen Menschen über den Glauben reden, wenn wir nicht vom Heiligen Geist dazu befähigt sind. Und dazu brauchen wir einfach die Nähe zu Gott. Wir müssen die Kommunikation mit ihm aufrechterhalten. Das ist eigentlich logisch. Also das persönliche Zeugnis, das persönliche Erzählen, was Gott auch in unserem Leben getan hat, ist eigentlich sehr, sehr wichtig. Das ist eigentlich das Wesentlichste. Das ist das, was die Menschen, denke ich, am meisten interessiert. Und wir brauchen aber den Heiligen Geist, der uns hilft, mit wem, wann und wie wir reden sollen. Aber wir müssen auch natürlich dazu bereit sein. Ja, wir hätten ja auch gestern weiterfahren können mit unseren Bikes, aber ich wusste, jetzt bist du dran, also bereit sein. Aber warum ist das bei uns oft nicht der Fall? Unser Leben sollte eigentlich ein Zeugnis sein, ohne dass wir viel reden müssen. Menschen sollten eigentlich das merken, dass wir mit Jesus leben. Er ist unser Beispiel. Wir wollen ja Jesus ähnlicher werden, wie es ja in unserem Leitspruch ja heißt. Warum ist das oft nicht der Fall? Wir wissen, wie es in der biblischen Theorie aussieht. Dazu lese ich jetzt, ihr könnt jetzt mal eure Bibel nochmal aufschlagen, weil das ist ein bisschen ein längerer Vers. Römer 6, 1 bis 7. Machen wir die Basics nochmal kurz. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme? Das sei ferne. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollten wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viel auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Täuflinge 8 geben. Damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. So, und dann noch einmal die Verse 12 bis 14. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Lüsten gehorche. Stellt auch nicht euer Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeug der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und euer Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. hört sich alles sehr schön an in der Theorie. Ne? Dann schauen wir uns noch eine Stelle an, wo es um diese Neuheit des Glaubens geht, und zwar im 2. Korinther 5, Vers 17. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und dann noch im Galaterbrief, gell, schwere Arbeit heute. Galater 5, 23 bis 25. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Aber wie sieht es bei uns aus? Warum wird die Welt nicht durch uns geprägt und verändert? Warum merkt man so wenig davon in der Gesellschaft? Es gibt leider nur wenige herausragende Beispiele, wie Mutter Teresa zum Beispiel. Ich denke, dass es doch auch etwas mit unserem Gegenspieler zu tun hat. Nicht nur der Heilige Geist wirkt in uns, sondern auch der Teufel. Er verführt uns mit aller Macht, die ihm zur Verfügung steht, durch allerlei Versuchungen, die wir in der westlichen Welt besonders ausgesetzt sind. Wir haben ja alle Freiheiten, Fernsehen, Internet. Keiner von uns ist davon frei. Das ist der uralte Kampf, das ist so mein Thema ein bisschen, gut gegen böse, der sich in unserer ganzen Geschichte, das kannst du auch überall sehen, in der Literatur, in Filmen, das ist immer die gleiche Geschichte, Kampf gut gegen böse. Auch zum Beispiel in den Filmen Herr der Ringe oder Krieg der Sterne, das sind die perfekten Beispiele. Ja. Und es heißt ja im Epheserbrief, im 6. Kapitel, Vers 12. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Da kriegt man schon Angst. Aber sollten wir nicht haben, denn Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Durch sein Blut haben wir die Vergebung der Sünden, wenn wir unsere Sünden bekennen. Wie es heißt im 1. Johannesbrief, das kennt ihr ja alle schon. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Aber, heißt es ein paar Verse davor, und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Jede Sünde steht hier. Also, damit sind eigentlich die ganzen Anstrengungen des Teufels umsonst. Die sind ohne Wirkung, die laufen ins Leere. Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz die Werke des Teufels vernichtet. Heißt ja auch, Johannes, 1. Johannesbrief, etwas weiter hinten, Kapitel 3, Vers 8. Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Also das sind für mich ganz wichtige, trostvolle Verse. Ja? Er hat den alten Menschen, der von Adam abstammt, am Kreuz zu Tode gebracht und durch seine Auferstehung eine neue Rasse von Gottes Kindern ins Leben gerufen. Ja, das steht ganz klar auch im 1. Korintherbrief, Vers 15, Kapitel 15, Entschuldigung, die Verse 20 bis 23. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen, denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Und dazu möchte ich noch ein schöner Vers für mich immer, Kolosser 1, Vers 13 heißt es, dass er uns errettet hat aus der Macht der Finsternis und versetzt hat in das Reich seines lieben Sohnes. Also wir gehören dazu, wir sind Kinder Gottes, auch wenn wir die Angriffe des Teufels ausgesetzt sind. Sein Ziel ist es, diese Kommunikation zu unterbrechen, damit wir nicht zu Gott kommen und nicht stille Zeit halten, nicht beten, kein Zeugnis für unsere Mitmenschen sind. Wir sind dann neutralisiert, ausgeschaltet. Das ist sein Ziel. Unser Leben kann dann nichts mehr von Gott widerspiegeln. Der Salz ist stumpf, das Licht ist aus. Aber zum Glück können wir es immer wieder einschalten. Und durch die Vergebung wird die Kommunikationskanal wieder geöffnet. Wir müssen es aber auch benutzen. Die Bibel gibt uns auch eine praktische Hilfe. Wieder Epheserbrief, Kapitel 6. Er gibt uns auch die Hilfe, die wir brauchen. Epheser 6, 13 bis 18. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen könnt. So steht nun euer Lenden umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist Gottes Wort. Also, der Gürtel, das ist die Bekenntnis zur Wahrheit der Bibel. Der Brustpanzer, Wissen um die Gerechtigkeit, durch Jesu Opfer am Kreuz, wir sind gerechtfertigt durch Glauben. Dazu auch noch kurzer Ausflug in den Römerbrief. Und zwar Römer 3, 22 bis 24. Die Bibel erklärt sich durch die Bibel. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes, und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ja, die Schuhe, ja, kommen wir zu unserem Thema. Die Bereitschaft, die gute Botschaft weiterzugeben. Ihr müsst nur bereit sein. Bereitschaft. Und dann das Schild, der Glaube daran, dass wir wirklich neu geboren sind. Und deshalb der Teufel uns nichts anhaben kann. Das ist unser großer Trost und Hilfe. Dann der Helm, dass wir das Heil in Jesus haben. Und das Schwert, dass er uns seinen Geist gegeben hat. Ich möchte jetzt zusammenfassen mit meinem Lieblingsbuch wieder mal Römer. Kapitel 8, ein längeres Stück, könnt ihr die Bibel wieder in der Hand nehmen, 1 bis 16. Also gibt es keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns. Ich hoffe, dass ihr eine moderne Übersetzung auch habt. Die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Denn die, welche nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan. Sie kann das auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch euer sterblichen Leibe lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. So sind wir nun, Brüder und Schwestern, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben, wie der Busfahrer erfahren hat. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Der Schlüssel also ist der Heilige Geist. Dass wir jeden Tag in uns und durch uns wirken lassen, das ist gemeint mit nach dem Geist wandeln. Dazu aber müssen wir die Zeit einfach für Gott nehmen. Da geht kein Weg dran vorbei. Wir müssen in die Stille gehen und im Gebet. Dann können die Frucht des Geistes entstehen, wie es im Galaterbrief heißt. Lesen wir auch noch einmal vor. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Ja, das müsste eigentlich unsere Umwelt merken, oder? Dankeschön.